As I See It, der Wissenschaftspodcast des Saarland Informatics Campus.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von As I See It, dem Wissenschaftspodcast des Saarland Informatics Campus. Wenn ihr euch für Themen rund um Informatik und Informationstechnik interessiert, seid ihr bei uns genau richtig, denn wir präsentieren euch das Neueste aus der Informatikforschung in spannenden Gesprächen mit den Forscherinnen und Forschern hier bei uns am Campus. Mein Name ist Philipp Zapfschramm, ich mache die Wissenschaftskommunikation am SRC und freue mich sehr, zur heutigen Episode über verständliche Softwaresysteme den Inhaber des Lehrstuhls Dependable Systems and Software der Uni des Saarlandes, Professor Holger Hermanns, begrüßen zu dürfen. Hallo Holger, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Philipp, freue mich.
Ja, heute soll es ja um die Verständlichkeit moderner Softwaresysteme gehen. Moderne Softwaresysteme sind ziemlich allgegenwärtig. Sie steuern Fabrikanlagen, kritische Infrastruktur oder kommen in der Abstandsautomatik vom Auto zum Einsatz. Naja, und das Problem bei diesen Softwaresystemen ist, dass viele dieser Systeme inzwischen so komplex geworden sind, dass selbst Experten nicht mehr nachvollziehen können, ob, wie und warum sie funktionieren. Ja, und darum, um die Forschung daran, wie man diese Verständlichkeit wiederherstellen kann, und was das für die Vertrauenswürdigkeit und den Nutzen solcher Software für uns bedeutet, darum geht es heute in dieser Folge. Aber bevor wir einsteigen in die Thematik, möchte ich wie immer zuerst unseren Gast vorstellen, damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, überhaupt wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Holger, du hast ab 1987 an der Uni Erlangen-Nürnberg Informatik studiert mit Nebenfach Mathematik und Philosophie und hast nach einem Zwischenstopp in Bordeaux 1993 sein Diplom gemacht mit Auszeichnung, warst dann bis 1998 an der Uni Erlangen Doktorand und hast dann schließlich promoviert und warst dann von 1998 bis 2006 zuerst Postdoc und dann Assistant Professor an der Universität Twente in den Niederlanden. Seit 2003 bist du Professor hier an der Uni des Saarlandes und hast schon eine ganze Menge bewegt. Also 2019 hast du den transregionalen Sonderforschungsbereich Grundlagen verständlicher Softwaresysteme ins Leben gerufen, in Zusammenarbeit mit der TU Dresden. Der läuft noch bis 2026 und ist in diesem Zeitraum oder wird in diesem Zeitraum mit insgesamt 25 Millionen Euro dotiert sein. Darüber hinaus hast du auch mehrere von der EU geförderte Forschungsvorhaben gewonnen, die mit Millionensummen dotiert waren. Und du hast zahlreiche Test of Time Awards gewonnen, die eben nur an Forscherinnen und Forscher vergeben werden, die ihr Feld nachhaltig geprägt haben. Und last but not least, interessant für Studierende und alle, die es werden wollen, du bist auch Mitinitiator der Vorlesungsreihe Ethics for Nerds, die 2019 vom Stifterverband der Deutschen Wissenschaft mit der Hochschulperle des Jahres ausgezeichnet wurden. Und aber jetzt das ganze Wissenschaftliche mal zur Seite. Im Vorgespräch frage ich immer nach lustigen Fun Facts über die Professoren, die man vielleicht nicht so weiß. Und du hast erzählt, dass du aus einer Kapitänsfamilie stammst. Kannst du mal erklären, was das genau heißt?
Ja, also ich bin Papenburger ursprünglich. Papenburg liegt irgendwo im Norden an der Ems. Und Papenburg ist eigentlich eine Hafenstadt. Da werden auch Schiffe gebaut, große Schiffe immer noch. Es gab da mal 170 Werften, jetzt gibt es nur noch eine Werft. Ja, was soll ich sagen? Also wenn man nicht auf der Werft gearbeitet hat, dann war man da, früher war man Seefahrer. So es ist also mein Urgroßvater und mein Großvater ist auf große Fahrt gewesen, ja, insbesondere mit so kommerziellen Segelschiffen. Da gab es noch keine Dampfschifffahrt, ja. Und der letzte Dreimastschoner, der kommerziell genutzt wurde, war sozusagen, kam aus meiner Familie, das war mein Großvater, der den gefahren hat. Meine Onkels sind alle Kapitäne auf große Fahrt geworden, dann auf so Tankern und so weiter, bis auf meinen Vater, der ist dann Beamter geworden. Und da hat sich das so ein bisschen verwässert dann mit der Seefahrt. Ich selber natürlich segel und so weiter sehr gerne, aber es hat ein bisschen weniger intensiv geworden über die Generation.
Ja. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen, dass irgendwann die See ruft und falls sie es tut, ist dann auch ein Hausboot auf der Saar eine Alternative? Oh,
also Hausboot auf der Saar ist, glaube ich, nicht so attraktiv, aber tatsächlich liegt Saarbrücken schon relativ weit weg von interessanten Wasserflächen, wo man vernünftigen Wind hat und segeln kann. Das ist schon so. Aber gut, dafür gibt es ja Urlaube und verschiedene Regionen. Genau,
ja. Ah ja, gut. Dann fangen wir mal an mit der ersten Frage. Kannst du kurz und knapp erklären, was sind verständliche Softwaresysteme und was ist verständliches Computing?
Also, sagen wir mal so, im Alltag, denke ich mal, ist einem ja schon, kommt es ja vor, dass man hat so ein System, sagen wir mal Windows oder irgendwie, ja, sagen wir mal Windows von Microsoft. Und dann möchte man gerne da gibt es so Knöpfe, die einem angeboten werden, nämlich der Knopf heißt, möchtest du das nächste Update oder möchtest du das Update nicht? Und dann gibt es noch einen Knopf oben in der Ecke. Und typischerweise, wenn man auf den Knopf oben in der Ecke geht, dann macht es zu. Und dann ist es also weg. Es ist sowas, als würde man mit Nein antworten. Aber tatsächlich hat sich Microsoft beim Umstieg, ich glaube, von Windows 10 auf Windows 11 entschlossen, dem Kreuz oben in der Ecke eine andere Bedeutung zu geben. Nämlich, das heißt, ja, ich bin dafür. Und dann haben Leute auf einmal massenweise zwangsinstalliert sozusagen das Update auf Windows 11. Ja? Und das ist offensichtlich unverständlich, würde ich sagen. Ja? Und das ist auch hinterhältig in gewisser Weise. Ja? Weil das wieder zurückzurollen, das schafft dann nicht jeder. Das ist so ein Beispiel.
Also ist ein verständliches System ein System, dessen Funktion dem Nutzer oder nach direkt klar ist nach draußen?
Das wäre gut. Insbesondere, dass einem alle Funktionen klar sind. Ja, das ist bei so einem System wie Microsoft Windows oder Word oder sowas, sind das natürlich sehr viele Funktionalitäten. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt ein ganz einfaches System, wo sich Software drin befindet, ist eine Kaffeemaschine. Ja, heutzutage eine Espressomaschine steckt voller Software. Und da sollte man eigentlich der Meinung sein, dass man, wenn man versteht, was die Knöpfe so tun, dass dann auch immer das Richtige passiert. Aber selbst da gibt es schöne Beispiele, dass auf einmal sozusagen die Software in der Kaffeemaschine abstürzt oder nicht mehr das macht, was es will. Ja?
Okay, so, und jetzt sind wir ja im Zeitalter der KI und künstliche Intelligenz ist eins der Informatik-Buzzwords, die auch im Mainstream in den Medien eben herumfliegen, sage ich mal. Wie ist es denn, wenn man KI in die Gleichung mit reinbringt? Macht das die Systeme verständlicher?
Also, sagen wir so, die Tatsache, dass KI in aller Munde ist, hat auch dazu geführt, dass sich die Definition von KI ein bisschen aufgeweicht hat. Aber ich glaube, egal wie man es definiert, ist es eigentlich so, dass es dadurch nicht besser wird. Was die Verständlichkeit angeht, wird es dadurch nicht besser. Und wenn man insbesondere sich die sehr modernen, maschinell gelernten Systeme anschaut, dann ist es so, dass die Verständlichkeit da auf der Strecke bleibt.
Jetzt ein Beispiel für ein maschinell gelerntes System, also für ein System, das auf großen Datenmengen trainiert wurde und dadurch seine Funktionalitäten erlangt hat, ist ja ChatGPT zum Beispiel. Und ich habe ChatGPT gefragt, wie es funktioniert und es hat mir das erklärt auf verschiedenen Niveaustufen. Qualifiziert das ChatGPT als ein verständliches System oder liegt da noch mehr im Argen?
Also ich glaube, wenn es eine Sache ChatGPT und ähnliche Ansätze charakterisiert ist, dass es keine verstehenden Systeme sind. ChatGPT reiht Wörter aneinander. Und zwar in einer Art, dass sie gut klingen. Aber die Bedeutung der Wörter hat das ChatGPT nicht erschlossen, sondern das sind einfach Wortfolgen, die gut klingen, weil sie statistisch sehr häufig so verwendet wurden. Ja? Aber die Bedeutung der Sätze ist absolut nicht unter der Kontrolle der Maschine, die diese Sätze produziert und damit auch der Wahrheitsgehalt.
Okay, und damit, da ChatGPT die Bedeutung dessen, was es rausgibt, nicht versteht, kann ich auch auf die Erklärung, die mir ChatGPT über seine eigene Funktionsweise gibt, nichts geben. Und nee, damit ist es kein verständliches System.
Das ist sozusagen einfach das ist das, was statistisch am häufigsten gesagt werden würde, wenn jemand ChatGPT erklären müsste oder ein ähnliches System sozusagen. Ja, das ist einfach das Nachplappern von dem, was am häufigsten gesagt wird. Wobei, auch ganz interessant, wenn man diese Modelle, die dahinter stecken, diese Large Language Models, immer nur danach fragt, was ist das nächste Wort, was am wahrscheinlichsten ist, ja, dann kriegt man relativ einfache Sätze. Deswegen kommt da so ein bisschen, wenn in eine Randomisierung rein, dann wird einfach mal ein bisschen, an manchen Stellen wird einfach ausgebrochen, dann wird ein Wort gewählt, was nicht das Wahrscheinlichste ist und dadurch entstehen interessante Texte. Es ist eigentlich total trivial, aber bedeutungslos. Die Sätze, die da rauskommen, haben per se kein Wissen. Die sind einfach nur nachgeplappert.
Gut, also wie äußert sich denn dann die Verständlichkeit vom System, wenn ein System wie ChatGPT, das mir sagt, ich funktioniere so und so, nicht verständlich ist? Ist es dann eher, dass Experten das nachvollziehen können, indem sie sich bei KI zum Beispiel die Netzwerkarchitektur und die Trainingsdaten und die Trainingsmodi angucken oder bei einem Algorithmus genau reingucken, wie er funktioniert? Also ist das Verständlichkeit oder wie äußert sich dann Verständlichkeit nach eurer Definition, nach deiner Definition?
Also es gibt da nicht diese One-Size-Fits-All-Definition von Verständlichkeit, aber zum Beispiel für so so visuelle Klassifizierer, da ist das Problem.
Was ist ein visueller Klassifizierer?
Also das ist etwas, das schaut sich ein Foto an und sagt, auf diesem Foto ist eine Katze. Ja? Oder ein Kernkraftwerk oder sowas ähnliches. Ja? Und da ist man schon relativ weit, auch empirisch. Und da spielen dann auch Psychologen mit rein. Das Verständnis des Menschen spielt ja auch eine Rolle, wenn es um Erklärungen geht und Verständlichkeit geht. Und da ist man schon relativ weit. Und da kann man zum Beispiel sagen, okay, du hast jetzt ein Bild. Wenn du mir jetzt sagst, auf dem Bild ist ein Kernkraftwerk, dann sag mir doch mal, was sind die Punkte, die in dem Bild, die am meisten zu dieser Entscheidung beigetragen haben. Ja? Und dann gibt es das sogenannte Saliency Maps, dann wird also sozusagen das Bild wird ausgegraut, dann bleiben nur ein paar Punkte übrig und dann kann man sich überlegen, ist das wirklich sind das wirklich die wichtigsten Punkte oder nicht. Ja? Und oft sieht es so aus, als wären das tatsächlich wichtige Punkte. Jetzt kann man folgenden Test machen. Also das deutet darauf hin, dass das Thema Erklärbarkeit selbst da noch nicht abgeschlossen ist. Man kann jetzt einfach mal diese Punkte ersetzen durch Rauschen, durch gar nichts. Und dann kann man dasselbe Bild nochmal durch den Classifier laufen lassen und durch denselben. Und so, man sollte ja meinen, dass in jedem Fall die Konfidenz, mit der das Gerät dann Kernkraftwerk sagt, abnimmt. Aber das ist nicht immer der Fall. Manchmal ist es gerade ohne diese Punkte, die selbst als Erklärung genommen wurden, noch der Fall, dass die Konfidenz zunimmt, wenn man die Punkte weglässt. Ja? Und also worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass das Thema Erklärung gerade für KI-Systeme, zum Beispiel hier für diese visuellen Systeme, noch lange nicht abgeschlossen ist. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber sagen wir so, wir sind nicht dafür da, um Systeme dafür zu entschuldigen, dass sie es nicht schaffen, Erklärungen zu produzieren, sondern wir sind der Meinung, Systeme sollten erklärbar sein, damit sie auf die Menschheit losgelassen werden. Und insofern ist es so, wir arbeiten tatsächlich an Erklärungen, aber wir arbeiten auch daran, Erklärungen, die von anderen Leuten vorgeschlagen werden, zu zerschießen und zu sagen, das ist keine vernünftige Erklärung. Ja?
Gibt es denn konkrete, hervorstechende Herausforderungen, die es eben erschweren, Software-Systeme verständlich zu machen?
Also, sagen wir mal so, jenseits der Tatsache, dass jetzt KI an jeder Stelle eingesetzt wird und so weiter und das Problem noch komplizierter macht, ist eines der wesentlichen Punkte, danke für die Frage, ist, dass sogenannte geistige Eigentum. Ja? Also du fährst vielleicht ein Elektrofahrrad oder ein Auto und dieses Elektrofahrrad fährt deswegen, weil da Software drin ist. Ja? Und du hast das Recht, die Klingel abzuschrauben und eine neue Klingel anzuschrauben in dein Fahrrad. Du darfst auch an dem Motor dran rumschrauben, wenn du möchtest. Ja? Also du darfst jetzt nicht wirklich die Ritzel austauschen, weil dann die Geschwindigkeiten sich verändern. Aber mein Punkt ist, was du dir gar nicht anschauen darfst, ist die Software. Natürlich ist da eine Ladetechnik dabei und da ist eine Antriebstechnik dabei. Dasselbe gilt fürs Auto. Ja? Warum das Auto, warum der Motor funktioniert, die Motorsteuerung ist Software. Ja? Aber uns gehört das Auto, uns gehört das Fahrrad. Aber wir haben nicht das Recht, in die Software reinzuschauen. Während wir in alle anderen Sachen dürfen wir uns anschauen. Und das liegt eben an dem geistigen Eigentum, was man mit Software verbindet, weil es so leicht wäre, wenn es das geistige Eigentum nicht gäbe, diesen Begriff, dann könnte man sehr leicht Software kopieren und auf einmal würden alle Autos mit der Software von, was weiß ich, Dacia fahren oder sowas, weil es besonders gut ist. Ja? Aber gleichzeitig ist das für die Verständlichkeit ein Riesenproblem, weil eben dadurch so Phänomene passieren, wie wir es am Anfang mit Microsoft Word, mit Microsoft Windows diskutiert haben, diese Geschichte, dass auf einmal der Stern eine andere Bedeutung hat. Ja? Aber niemand kann sich das vorher anschauen oder kann darüber, sondern es ist einfach ein Effekt, den man einmal sieht. Ja? Oder eben, ein Beispiel, was ich sehr gerne verwende, ist der Abgasskandal, der die deutsche Dieselautoindustrie da erwischt hat. Ja, da wurde kollektiv Software verwendet, um den Kunden und die Gesellschaft zu an der Nase herumzuführen. Und es war sehr schwierig, das aufzudecken. Ja? Es ist jetzt vor Gericht an verschiedenen Stellen gewesen und immer noch ist es relativ schwierig zu verstehen, was ist überhaupt da gewesen. Obwohl jetzt Experten da drin sind und sich die Software anschauen. Was an dieser Stelle jetzt möglich ist, aber eben für den Kunden, für den Endkunden nicht so einfach möglich ist. Ja? Das ist das geistige Eigentum und die Tatsache, dass die Software eben sehr komplex ist.
Jetzt stelle ich mir die Frage, ein in der Informatikszene verbreiteter Begriff ist ja Open Source, offener Quellcode. Das heißt, dass alle Leute genau sich den Programmquellcode von Software angucken können. Ist das dann die Patentlösung für alle Verständlichkeitsprobleme oder was sagst du dazu?
Also es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Der ist jetzt nicht universell anwendbar. Aber es gibt ja Geschäftsmodelle, wo mit offener Software auch Geld verdient werden kann, auch von Softwareunternehmen und so weiter. Insofern die Idee, dass man dadurch, dass man das geistige Eigentum freigibt, auf einmal keinen Profit mehr machen kann, ist falsch, es ist widerlegt, ja. Und ja, man könnte sich das schon vorstellen, dass es so ein offenes Betriebssystem fürs Auto oder fürs Fahrrad geben kann, zusammen mit sozusagen klaren Vorgaben, was das machen darf und was es nicht machen darf. Es darf zum Beispiel nicht zu schnell fahren beim Fahrrad, ja. Mit solchen Sachen, denke ich mal, darüber kann man nachdenken, ja.
Und wie sieht es dann mit Sicherheitsbedenken aus, wenn man alles Open Source macht? Ist es dann nicht gefährlich, dass dann eben auch böswillige Akteure, Hacker wissen, wie die Sachen funktioniert und sich dann eben da besser einschleichen können?
Ja, also ich meine, so wie ich mich früher, als ich an meinem Fahrrad gefahren bin, da konnte ich mir hinten irgendwie jemand auf Rollschuhen hinten dranhängen und das war gefährlich für die Person, die dann da hinten dranhing, ja, ist es auch jetzt so, ja, oder ich kann mein Fahrrad verändern, indem ich da irgendwie den Lenker anders hinschweiße und so weiter. Das ist natürlich meine eigene Verantwortung. Und sag mal, die Haftungsfrage ist beim klassischen Fahrrad relativ einfach zu klären. Wer das macht, der haftet dafür, ja. Wenn natürlich jetzt jemand mit der Software seines Elektrofahrrades rumspielt, haftet er auch dafür. Das ist Punkt 1, ja. Und für die Sicherheitsproblematiken hat er dann, muss er dann aufkommen. Da es sich dann aber um erstens erklärbare und verständliche Software handelt, sollte es leichter sein, festzustellen, dass er was Böses gemacht haben. Das ist das eine. Und zweitens denke ich auch, dass man zusätzlich, das machen wir zum Teil, so Techniken anbieten kann, die es einem erlauben, zu überprüfen, was macht die Software tatsächlich und hält sie bestimmte Eigenschaften ein. Zum Beispiel, dass das Rad nie über 27 Stundenkilometer mit dem Motor beschleunigt wird. Sobald es über 27 Stundenkilometer ist, ist der Motor aus, zum Beispiel. Ja? Das wäre eine Variante.
Da sind wir jetzt gleich bei der nächsten Frage, denn du leitest ja neben deinem Lehrstuhl auch noch den transregionalen Sonderforschungsbereich Grundlagen verständlicher Softwaresysteme. Wie gesagt, ein mit hohen Millionensummen gefördertes Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das anzeigt, auch die DFG sieht hier einen gewissen Handlungsbedarf in der Thematik. Und deshalb die Frage, wie geht ihr denn in eurem SFB diese Problematik an? Kannst du mal einen groben Überblick über die Forschung im SFB geben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Also so ein Sonderforschungsbereich ist etwas, was, wenn alles gut läuft, auf 12 Jahre angelegt ist. Wir haben, und alle 4 Jahre muss der verlängert werden. Da muss man erklären, warum man das Geld nochmal möchte. Wir sind jetzt in der zweiten Phase. Wir sind jetzt in Jahr 5. Und das Ganze sind ungefähr 30 Doktoranden und Doktorandinnen, die finanziert werden direkt von der DFG. Und dazu sind nochmal ähnlich viele, die an den Unis oder an den Standorten, sagen wir mal, das ist hier die Uni des Saarlandes, das ist das Max-Planck-Institut für Software-Systeme, das ist das CISPA-Helmholtz-Center und in Dresden, die TU Dresden. Da sitzen noch mal so viele Forscher. Also insgesamt sind wir 60 Forschende. Und dazu kommen noch dann sozusagen die Professoren und Professorinnen, die auf den festen Stellen sitzen und die dafür sorgen, dass der ganze Laden läuft. Das ist sozusagen die Dimension. Dann, wie machen wir das? Also wir gehen das Thema eigentlich an in insgesamt, glaube ich, 15 Projekten, die auf 4 Jahre angelegt sind und die immer mehrere Gruppen zusammenarbeiten und die sich dann ein Thema nehmen. Zum Beispiel ein Thema ist das Handover zwischen Mensch und Maschine. Also die Drohne fliegt jetzt mal automatisch und dann irgendwann stellt die Drohne fest, dass der Wind zu stark wird. Dann muss sie jemand übernehmen sozusagen. Ja? Und dasselbe fürs autonome Fahren zum Beispiel, da steht es auch im Gesetz drin. Das ist ein Thema, was gemacht wird. Da sind dann 3 Gruppen beteiligt. Oder die Frage Visualisierung von Messdaten, die anfallen, zum Beispiel während so eines Drohnenmanövers. Ja? Da fallen massenweise Messdaten an, da ist jetzt irgendwas schiefgegangen am Ende. Jetzt ist die Frage, kann ich möglichst schnell verstehen, da kommt die Verständlichkeit rein, kann ich möglichst schnell verstehen, was schiefgegangen ist. Dafür muss ich diese hochdimensionalen Daten, die da anfallen, muss ich visualisieren. Ja? Das geht dann zum Teil über so Datenbrillen, zum Teil auch über Displays, die an die Wand geschraubt sind sozusagen. Ja? Und diese Interaktion ist ein eigenes Thema. Dann die Frage, was das Ganze mit dem Menschen macht. Ja? Also die psychologische Komponente haben wir an verschiedenen Stellen dabei. Auch was sind gute Erklärungen für einen Menschen? Was versteht der? Wie baut der Vertrauen auf? Und dazu kommen dann auch noch Grundlagenforschung, nämlich kann ich über Systeme denn zur Laufzeit, während das System sich also bewegt sozusagen, also wir haben ein System programmiert, jetzt lassen wir das System auf die Menschheit los, jetzt macht das irgendwas, kann ich dann zur Laufzeit bereits dafür sorgen, dass ich dem, zum Beispiel dem Piloten, sagen wir mal, die wichtigen Informationen anzeige, wie zeige ich sie ihm an, wie kann ich erkennen, dass es eine Notsituation gibt. Das sind also Dinge, die wir da machen.
Ein spannendes Ergebnis von dem Sonderforschungsbereich, der auf Englisch Center for Perspicuous Computing heißt, abgekürzt CPEC, kommt jetzt, und zwar in unserer Rubrik SRC Nerd Talk. Beim Nerd Talk geht es darum, dass ihr, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, mal zu Wort kommt und richtig über eure Forschung fachsimpeln könnt. Dabei ist es ganz egal, ob ihr auf Bachelor, Master, Doktoranden- oder Postdoc-Level unterwegs seid. Ihr quatscht einfach drauf los über das, was ihr macht, und die Profs sollen es uns dann im Interview mal erklären. Wenn ihr auch mitmachen wollt, schickt uns einfach einen rund einminütigen Audioclip an podcast@saarland-informatics-campus.de und dann hören wir bei euch mal rein. Heute ist Sebastian Biewer dabei. Er ist Postdoktorand an Holgers Lehrstuhl und forscht an dem spannenden Thema Software-Doping. Hier kommt Sebastians Nerd-Talk.
Nerd-Talk.
Bei unserer Arbeit geht es um Software-Doping, das heißt um versteckte Funktionalität in Software, die vom Hersteller absichtlich eingebaut wurde, aber nicht im Interesse des Benutzers oder der Gesellschaft ist. Ein Beispiel für Software-Doping ist der Dieselabgasskandal. Da wurden illegale Abschalteinrichtungen in der Software der Autos versteckt. Der Skandal hat ziemlich große Wellen geschlagen, weshalb die Regulierungsbehörde mittlerweile Abgastests auf der Straße verlangt, die sogenannten Real Driving Emissions Tests oder kurz RDE-Tests. Wir haben vor einiger Zeit die Android-App Lola Drives entwickelt, mit der man RDE-Tests selbst durchführen kann. Da wir das richtig machen wollten, haben wir die RDE-Regeln aber nicht einfach in Java implementiert, sondern wir haben die Regeln in der Lola-Sprache formalisiert und nutzen für die Analyse einer Fahrt den RT-Lola Runtime Monitor, dessen Korrektheit formal bewiesen ist und wir uns deshalb sicher sein können, dass er genau das überprüft, was wir in unsere Spezifikation reingeschrieben haben. Die App gibt's im Play Store und wir bekommen von unseren Nutzern regelmäßig Datenspenden.
Okay. Da habe ich nichts verstanden, Holger. Kannst du es mal erklären? Was macht Sebastian?
Ja, also man hat ein Auto, zum Beispiel ein Dieselauto, und man darf in die Software nicht reinschauen, das haben wir schon diskutiert, aber man kann sich natürlich anschauen, was die Software macht. Wenn man jetzt wissen will, was das Ding mit den Abgasen macht, dann braucht man ein paar Sensoren, die man dann zum Beispiel, wenn man sie selber kauft, muss man die dann in den Auspuff stecken und so weiter. Aber wenn man Glück hat, und das ist typischerweise bei Dieselautos der Fall, dann hat das Auto diese Sensoren bereits an Bord, weil es, um die Abgasreinigung durchzuführen, eben messen muss, was kommt tatsächlich hinten am Ende vom Auspuff raus. Ja? Und viele Autos, Dieselautos, erlauben, auf diese Informationen zuzugreifen, während man fährt. Dafür hat jedes Auto einen Stecker. Und da kann man dann einen Adapter einstecken und kann dann zuschauen, was das Auto während der Fahrt macht. Das ist der Stecker, den auch die Werkstätten benutzen, um Diagnosen zu machen und so weiter und sich irgendwelche Fehlerprotokolle anzuschauen. Aber ursprünglich ist dieser Stecker von der Europäischen Union spezifiziert worden, damit man an Bord Diagnosen machen kann. Und zwar dediziert für den Verbrennungsmotor. Das heißt also, es geht da auch schon, vorgesehen von der EU, um die Frage von Abgasen. Wenn man es also schafft, jetzt diese Stecker, diese Signale da abzugreifen, kann man zum Beispiel seine eigenen Abgastests fahren. Da muss man natürlich dazu noch ein bisschen rumrechnen und man muss viel Informatik beherrschen und so weiter. Aber das kann man machen. Punkt. Jetzt die Frage, was ist ein Abgastest? Auch da hat die EU etwas vorgelegt. Früher waren das so Tests, die man auf Prüfständen gemacht hat. Da wurde das Auto auf den Prüfstand geschnallt und da wurde für 20 Minuten irgendwie Gas gegeben und gebremst und sonst irgendwas gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Also unsere Forschung hat das auch schon mit berücksichtigt. Aber heutzutage, eben weil der Abgasskandal deutlich gemacht hat, dass da zu viel auf den Testständen Schmuh gemacht wurde.
Kannst du ganz, ganz kurz zusammenfassen, in zwei, drei Sätzen, was für ein Schmuh wurde da gemacht? Vielleicht für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, okay, die das noch nicht mitgekriegt haben.
Also, es geht darum, dass während einer 20-minütigen Fahrt auf so einem Prüfstand, wobei das Auto sich nicht bewegt, sondern auf so Rollen steht, der Abgas, der ausgestoßen wird, nicht über einer bestimmten Grenze ist. Das ist sozusagen das Ziel. Und dafür gibt es eine Abgasreinigung. Jetzt soll die Abgasreinigung natürlich nicht nur auf dem Prüfstand funktionieren, sondern auch auf der Straße. Aber was viele gemacht haben, viele Hersteller gemacht haben, sie haben einfach festgestellt, zum Beispiel, oh, im Moment sagt mir der Sensor von meiner Seitenbeschleunigung, dass ich keine Seitenbeschleunigung habe, was ziemlich ungewöhnlich ist für ein Auto. Also wenn es ganz geradeaus fährt, dann hat es keine Seitenbeschleunigung, ja? Okay. Aber wenn es auf dem Prüfstand steht, dann hat es offensichtlich, weil das Ding festgeschnallt ist, dann kann es keine Beschleunigung haben. Und so hat zum Beispiel, ich glaube, hat einfach den Seitenbeschleunigungssensor abgefragt und hat dann festgestellt, ah, wir sind offensichtlich auf dem Prüfstand. Jetzt mach mal schön deine Abgasreinigung. Aber auf der Straße brauchst du es ja nicht machen, weil du weißt ja, du bist auf der Straße, ja? Und so, und das kann man machen über die Zeit, das kann man machen über Lateralbeschleunigung, also vorne, hinten, glaube ich, Beschleunigung, ne? Das ist ja klar. Also verschiedene Stellungen des Lenkrads, man kann verschiedene Dinge dann nutzen. Und das haben verschiedene Hersteller verschieden genutzt und alle haben sie damit gegen geltendes Recht verstoßen.
Gut, also kurz gesagt, sie haben auf dem Prüfstand geschummelt und damit ihre Ergebnisse besser gemacht, als sie in Wirklichkeit waren.
Ja, insbesondere haben sie die Abgasreinigung faktisch abgeschaltet auf der Straße.
Und jetzt seid ihr mit Lola Drives an dem Punkt, Power to the People, macht's doch selber.
Genau, also die EU hat sich dann entschlossen, damit diese Prüffahrten nicht mehr so leicht zu erkennen sind, machen wir die Fahrten einfach in the wild, im rollenden Verkehr. Dann hat man keine Vergleichbarkeit mehr. Man kann jetzt nicht sagen, dieses Auto hat bessere Abgasreinigung als das Auto, weil halt die Strecken, die gefahren haben, nicht komplett vergleichbar sind. Aber immerhin ist dann schwieriger zu erkennen. Ne? Dafür gibt es dann ein dickes Dokument, was beschreibt trotzdem noch, was sind die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit das ein Abgastest auf der Straße ist. Und diese Bedingungen haben wir in Software gegossen. Ja? Und das ging über mehrere Schritte. Und wir haben sie so in Software gegossen, dass wir sicher sein können, dass wir dabei keine Fehler gemacht haben. Das ist das mit, was Sebastian auch erwähnt hat. Das ist also beweisbar richtig, das, was die Software macht, im Vergleich zu dem Text, der von der EU kommt. Und so kann man jetzt in der Tat damit überprüfen, ob irgendeine Strecke, die man für eine Stunde auf der Straße fährt, ein Abgastest ist. Und wenn es ein Abgastest ist, kann man sich halt auch die Abgaswerte anschauen und kann selbst seinen eigenen Abgastest machen. Das Ganze haben wir zunächst prototypisch gebaut und dann haben wir uns entschlossen, das in eine App zu packen und in den Google Play Store zu bringen. Ja? Sodass man, wenn man möchte, es kostet gar nichts, kann man sich diese App runterladen, auf sein Smartphone packen. Man braucht so einen kleinen Stecker, der kostet irgendwie 5 Euro. Den verschenken wir auch gerne. Wer will, kann mich ansprechen. Wir haben 100 davon gekauft und wir haben noch irgendwie 30 da. Dieser Stecker ist etwas, was in das Auto reingesteckt wird, in diese Steckdose sozusagen. Und auf der anderen Seite kommt Bluetooth-Signal raus, welches sich mit dem Smartphone verbindet. Und dann kriegt das Smartphone mit, was da eigentlich läuft.
Interessant. Also einen Link zur Projektseite von Lola Drives findet ihr übrigens in den Shownotes. Und die App gibt es ja, wie bereits gesagt, im Play Store. Naja, nun mag der ein oder die andere immer noch denken, ja gut, jetzt ist ja schön und gut, wenn man verstehen kann, wie Software funktioniert, aber es ist irgendwo doch noch ein technisches Informatikerproblem. Was sagst denn du dazu, Holger? Wie siehst du das?
Also das ist wahrscheinlich richtig und ist eines der größeren Probleme, die ich sehe. Also ich denke, wir müssen einfach uns klar sein, dass wir immer mehr von Software umzingelt werden. Zum Beispiel in dem Mikrofon, in das ich jetzt gerade reinspreche, ist halt Software drin. Und also in diesem Raum sind sicher 30, 40, und das ist ein ganz normales Büro, 30, 40 kleine Softwarebausteine, die irgendwas regeln. Und dass wir davon umzingelt sind und dass wir gleichzeitig uns darauf verlassen müssen, dass die Sachen alle vernünftig funktionieren, ist ein Problem. Und wir arbeiten auf der einen Seite an Erklärbarkeit dafür. Allerdings muss man natürlich sagen, die Ersten, die davon profitieren können, sind Experten. Ja? Und dass sozusagen der Endkunde, der hat wahrscheinlich kein Interesse daran, ja, aber dass er das direkt so verstehen kann, das ist natürlich nochmal eine Herausforderung. Aber das Problem dabei ist, dass wir immer mehr in eine Situation kommen, wo sozusagen das Verstehen der Welt in der Hand von immer weniger Personen passiert. Ja? An dieser Stelle wäre das jetzt, wenn es um die technischen Systeme geht, wären das die Nerds, wenn man so will, ja, die Experten, die sich auskennen mit Software, ja. Und das wäre dann noch gut, wenn die wenigstens an den richtigen Stellen sitzen und man sich auf die verlassen kann. Zum Beispiel, wenn das Kraftfahrtbundesamt geflutet würde mit Experten für Software, ja. Aber auch dann, ja, dann ist das immer noch eine sehr, sehr kleine Menge von Personen. Und ja, das ist etwas, was wir, dem müssen wir einfach ins Auge sehen, ja, dass das ein Problem ist.
Warum ist denn verständliches Computing heutzutage, aber besonders in Zukunft, wichtig? Was sagst du dazu?
Naja, also dass der Kaffee ein schlechter Kaffee wird, ist vielleicht jetzt nicht so relevant, ja. Oder dass die Kaffeemaschine früher kaputt geht, weil das irgendjemand reinprogrammiert hat. Es ist zwar auch ein Schaden, aber die gesellschaftliche Relevanz kommt natürlich vor allen Dingen daher, weil immer mehr uns Software Entscheidungen abnimmt. Dass also Entscheidungen, die früher von Menschen gefällt wurden, inzwischen von automatisierten Softwaresystemen gefällt werden. Das ist so zum Beispiel bei der Auswahl, zumindest in Teilen, bei der Auswahl von Zugang zu Bildung. Ja? Also wie werden Kandidaten gerankt für irgendwelche Universitäten zum Beispiel? Ja, da kommt Software zum Tragen. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass da kein Unsinn gemacht wird, weil die Karrieren von Menschen zum Beispiel daran hängen. Ja? Und da gibt es noch sehr viel mehr Beispiele. Natürlich gehört das autonome Fahren dazu. Wenn da eine Fehlentscheidung gefällt wird, dann kann das direkte Konsequenzen für Leib und Leben haben. Der wichtige Unterschied ist, dass wir in dem klassischen Entscheiden arbeiten wir mit der Illusion von Verantwortung. Ja? Wir nehmen an, dass Menschen Verantwortung haben für die Entscheidung, die sie fällen. Und das ist ein Vehikel, was uns am Ende erlaubt, auf Personen zuzugehen und zu sagen, du hast die Verantwortung, also eventuell auch die Schuld für eine Fehlentscheidung. Ja? Und dann unser ganzes Rechtssystem ist auf diesem Prinzip Verantwortung aufgebaut. Ja? Und das geht natürlich drastisch verloren, wenn man da eine automatisierte Entscheidung hat, insbesondere eine, die man nicht erklären kann. Ja? Dann ist es sehr, sehr schwierig herauszufinden, war das jetzt der Programmierer, war das in den trainierten Daten, war das einfach die richtige Entscheidung? Ja? Und dann kommt es halt auch um so Fragen, da geht es nicht nur darum, dass für eine bestimmte Person jetzt eine Entscheidung gefällt wird, zum Beispiel, dass sie, was weiß ich, jetzt nicht zugelassen wird für diesen Studiengang, sondern nur für einen anderen Studiengang, aber es kann eben auch systematische Diskriminierung dabei entstehen. Ja? Und diesen Phänomenen auf den Grund zu gehen, ohne ein vernünftiges Konzept von Verständlichkeit zu haben, ist aus meiner Sicht völlig unmöglich.
Das ist eine schöne Vorlage für die letzte Frage zum Abschluss. Welches positive Veränderungspotenzial siehst du denn persönlich in verständlichem Computing?
Ich würde eher sagen, es ist sowas wie der letzte Ausweg. Also ich bin wirklich der Meinung, dass wir auf große Probleme zusteuern, wenn wir nicht, und zwar, das geht jetzt sehr weit, das ist jetzt nicht nur, dass bestimmte Entscheidungen erklärt werden, sondern dass schon beim Entwurf der Systeme darauf geachtet wird, beim Programmieren der Systeme darauf geachtet wird, dass, und beim Benutzen und so weiter, dass diese Systeme an jeder Stelle Erklärungen mit sich rumführen und dass der Sinn ist, dass wir weiter die Kontrolle haben über die Systeme, die scheinbar uns Entscheidungen abnehmen, damit wir der Souverän bleiben.
Okay, eine allerletzte Frage brennt mir jetzt doch noch unter den Nägeln. Auf Englisch heißt euer Sonderforschungsbereich Center for Perspicuous Computing. Jetzt stellt sich mir die Frage, wer ist dafür verantwortlich, dass ihr auf Englisch das unverständlichste Wort für verständlich gewählt habt, das überhaupt aufzutreiben war?
Ja, die Frage ist eigentlich sehr, sehr gut. Also die Antwort ist eigentlich die folgende. Man kann dieses Wort perspicuous in Facetten betrachten. Das ist sowas wie Transparenz, eben Erklärbarkeit, Interpretierbarkeit, Verstehen. Also das sind so Sachen, die da dazugehören. Und das Dumme ist, dass all diese Begriffe in der Informatik von verschiedenen Communities bereits mit Bedeutung belegt sind, auf die wir uns nicht reduzieren wollten. Wir wollten jetzt nicht den Begriff der Interpretierbarkeit aus dem Computer Vision Bereich zum Beispiel. Das wäre eine Katastrophe gewesen, wenn die Gutachter, die halt wichtig sind, um das Geld zu bewilligen, gedacht hätten, die machen Interpretierbarkeit. Das ist doch schon 30 Jahre lang gemacht worden. Ja? Um solche Reaktionen zu vermeiden, brauchten wir einen Begriff, der schon sehr passend ist, aber eben noch unbesetzt sozusagen. Ja? Ich gebe zu, dass der ein bisschen schwerfällig ist. Der ist auch für Native Speakers ist ja nicht so leicht auszusprechen, weil sie nicht wissen, ob es perspicuous oder perspicuous heißt. Ja? Suspicious ist bekannt, aber perspicuous ist sozusagen das Gegenteil davon. Aber das haben wir sozusagen aus technischen Gründen gemacht Und trotzdem ist der Begriff sehr passend. Ja? Und gerade gestern hat mir ein Kollege von mir geschrieben, es gibt ein gutes Buch über Type Theory von 2014. Da kommt der Begriff Perspicuous in sehr prominenter Stelle vor. Also ist jetzt, wir sind nicht die Ersten gewesen, die das Wort eingesetzt haben.
Okay, also hat man sich doch Gedanken gemacht. Dann vielen Dank, nochmal vielen Dank für das Gespräch. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder kommt auf www.saarland-informatics-campus.de/podcast und hört einfach mal weiter rein. Vielen Dank, Holger, für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke sehr.
As I See It, der Wissenschaftspodcast des Saarland Informatics Campus. Authentisch, spannend, das Neueste aus der Informatikforschung.